Drittes Kapitel: Karma Yoga, der Pfad des selbstlosen Handelns. Vers 1. Arjuna sprach: O Janardhan, wenn du sagst, dass die auf den Höchsten ausgerichtete Intelligenz, in Klammer Vyavasa Yatmika Buddhi, besser ist als fruchtbringendes Handeln, warum möchtest du, dass ich an diesem Krieg teilnehme, O Keshava? Vers 2. Meine Intelligenz ist durch deine zweideutigen Aussagen verwirrt. Bitte sag mir, welcher dieser beiden Pfade, in Klammer der des Handelns oder der des Wissens, der richtige ist für mich. Vers 3. Der höchste Herr sprach: O Sündloser, ich habe dir bereits die zwei Pfade kurz beschrieben, die man in dieser Welt findet. Die einen versuchen den Pfad des Jnana-Yoga, in Klammer dem Pfad des Wissens, und die anderen den Pfad des Karma-Yoga, in Klammer Yoga des selbstlosen Handelns, zu beschreiten. Erläuterung: Beide Pfade sind in ihrem eigentlichen Sinne praktische Ausübungen, in Klammer Sadhana, und untergeordnete Wege auf dem Pfad der göttlichen Hingabe, in Klammer Bhakti-Yoga. Sie dienen einzig dazu, das Bewusstsein und die Existenz zu läutern. In Wirklichkeit gibt es nur einen Pfad, der zur Vollkommenheit der göttlichen Hingabe, in Klammer Bhakti, führt. Während die Praktizierenden zwei Wegen folgen können, entsprechend der Ausrichtung ihres Vertrauens. Vers 4. Nicht indem man sich einfach von seinen Pflichten zurückhält, erlangt man Befreiung von allen Reaktionen, noch kann man durch den Pfad der Entsagung die Vollkommenheit erreichen. Vers 5. Jedes Lebewesen ist gezwungen, entsprechend den Impulsen der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur zu handeln. Nicht einmal für einen Augenblick kann jemand existieren, ohne zu handeln. Vers 6. Jemand, der seine Sinne kontrolliert, jedoch mit seinen Gedanken immer noch bei den Sinnenobjekten weilt, betrügt sich selbst und wird zu einem Heuchler. Vers 7. O Arjuna, wer seine Sinne durch seinen Geist zu beherrschen vermag und im Karma-Yoga tätig ist, erlangt eine höhere Verwirklichung. Vers 8. Daher erfülle deine vorgeschriebenen Aufgaben, denn es ist weitaus besser, seine Pflicht zu erfüllen, als untätig zu sein. Ohne zu arbeiten ist man nicht einmal in der Lage, seinen Körper zu erhalten. Anmerkung: Man sollte seine täglichen Aufgaben, in Klammer Verehrung des Herrn, innere und äußere Reinigung etc. ausführen. Da man seinen Körper nicht ohne zu handeln erhalten kann, ist es besser, seine Pflichten auszuführen, als ihnen zu entsagen. Indem man sein fruchtbringendes Denken und Handeln aufgibt und regelmäßig seinen täglichen Pflichten nachgeht, wird das Herz allmählich geläutert. So lässt man nach und nach die Ebene der Entsagung hinter sich und erreicht reine göttliche Hingabe, die über dieser materiellen Welt liegt. Vers 9. Nur wenn man seine Tätigkeiten als ein Opfer, in Klammer Yajna, für den höchsten Herr darbringt, kann man sich von den Bindungen an diese materielle Welt befreien. O Sohn Kuntis, der Herr erfülle deine Pflichten, ohne an die Früchte deiner Tätigkeiten angehaftet zu sein. So wirst du von jeder Bindung befreit werden. Vers 10. Zu Beginn der Schöpfung erschuf Brahma die verschiedenen menschlichen Lebensformen und sagte: Möchte dir durch Yajnas, in Klammer Opferungen, zur Freude des höchsten Herrn Sri Vishnu glücklich werden? Denn diese Opfer werden euch alle eure Wünsche erfüllen. Vers 11. Sind die Devas durch diese Opfer zufriedengestellt, werden sie euch allen Segen gewähren. So werdet ihr, indem ihr euch gegenseitig erfreut, höchstes Glück erfahren. Vers 12. Die Devas sind meine bevollmächtigten Repräsentanten, und sie sind für die verschiedenen Notwendigkeiten des Lebens verantwortlich. Sie werden euch mit allen Notwendigen versorgen, wenn sie durch die Ausführung des Opfers zufriedengestellt wurden. Wer jedoch egoistisch diese Gaben genießt, ohne sie den Devas zuvor darzubringen, handelt wie ein Dieb. Vers 13. Tugendhafte Menschen werden von allen Sünden befreit, da sie einzig und alleine die Überreste der Nahrung, die zuvor den Devas geopfert wurden, zu sich nehmen. Nur ein lasterhafter Mensch bereitet die Nahrung für seinen eigenen Sinnengenuss zu. Vers 14. Durch die Nahrung entwickelt und erhält sich der Körper. Für das Heranwachsen der Nahrung ist Regen notwendig. Er wird durch das Darbringen von Yagyas hervorgerufen, und Yagyas entstehen aus pflichtbewussten Handeln. Vers 15. Wisse, pflichtbewusstes Handeln hat seinen Ursprung in den Veden, und diese wurden von dem Unfehlbaren in Klammer Aksara, höchsten Absoluten, manifestiert. Daher ist der alldurchdringende höchste Herr ewiglich in den Opferhandlungen, die ihm dargebracht werden, gegenwärtig. Vers 16. O Sohn Pritas, ein Mensch, der dem in den Veden aufgezeigten Pfad des Opferns nicht folgt, führt ein sinnvolles Leben. Denn wer nur in seinen Sinnen Genuss und Freude sucht, lebt vergebens. Vers 17. Jemand, der einzig und allein im Selbst Freude findet, erfährt völlige Zufriedenheit. Keine äußere Verpflichtung kann ihn mehr binden. Vers 18. Wer Selbstverwirklichung erlangt hat, wird frei von fruchtbringenden Tun. Weder bekommt er positive Reaktionen für höheren materiellen Genuss, indem er seinen Pflichten nachgeht, noch erleidet er sinnvolle Reaktionen, indem er ihnen nicht nachkommt. Vom niedrigsten bis zum höchsten Planeten Brahmas ist er von keinem Lebewesen abhängig. Vers 19. Daher sollte man seine wesensgemäßen Pflichten ausführen, ohne an den Früchten der Aktivitäten zu haften. Indem man so handelt, wird man Befreiung erlangen. Wirkliche Befreiung erhält man letztlich nur durch ausschließliche Hingabe zum höchsten Herrn. Vers 20. König Janaka und andere große Persönlichkeiten erlangten die Vollkommenheit, weil sie in dieser Weise ihre vorgeschriebenen Pflichten erfüllten. Daher führe deine Pflicht aus, und so wirst du die Menschen durch dein Beispiel lehren. Vers 21. Was immer große Persönlichkeiten tun, welche Maßstäbe sie auch setzen, die allgemeine Masse der Menschen folgt ihnen nach. Vers 22. O Sohn Pritas, ich selbst unterliege keinerlei Pflichten in den drei Welten. Ich benötige nichts, noch gibt es für mich irgendetwas zu erreichen. Aber dennoch bin ich nicht untätig. Vers 23. O Arjuna, würde ich meine Tätigkeiten nicht mit großer Sorgfalt ausführen, würden gewiss alle Menschen meinem Beispiel folgen und ihre Pflichten vernachlässigen. Vers 24. Würde ich mein Handeln einstellen, gingen alle drei Welten zugrunde, da ihre Bewohner meinem Beispiel folgen würden. So wäre ich die Ursache dafür, dass die Lebewesen ihre Tugenden verlieren und unerwünschte Nachkommen erzeugen. Vers 25. O Nachkomme Bharatas! Die unwissenden Menschen erfüllen ihre Pflichten, um die Früchte ihrer Aktivitäten zu erhalten. Der Weise jedoch handelt ohne an die Ergebnisse seines Tuns angehaftet zu sein. So beschützt er die religiösen Prinzipien jener Menschen, die befähigt sind, dem Pfad des selbstlosen Handelns zu folgen. Vers 26. Der Gelehrte, in Klammer Gyan Yogi, sollte den Geist der unwissenden Menschen, die an fruchtbringendem Tun haften, nicht verwirren, indem er ihnen den Ratschlag gibt: Stellt eure Aktivitäten ein und kultiviert höheres Wissen. Er sollte durch sein eigenes Beispiel die Menschen lehren, all die verschiedenen Pflichten auszuführen, ohne deren Früchte zu begehren. Vers 27. Die verwirrte Seele hält sich unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur für den Ausführenden der Handlungen. Diese Tätigkeiten werden jedoch nur von den verschiedenen Sinnen ausgeführt, die durch die drei Erscheinungsweisen aktiviert wurden. Vers 28. O stark karmiger Arjuna! Jemand, der das Wesen der materiellen Erscheinungsweisen und ihr Wirken erkannt hat, weiß, dass er keine Handlungen ausführt, da in Wirklichkeit nur die Sinne mit ihren Sinnenobjekten beschäftigt sind. Vers 29. Jemand, der unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur steht, macht sich dadurch vollkommen vom Sinnengenuss abhängig. Daher sollte ein Weiser solch unwissende Menschen nicht verwirren, indem er ihnen rät, ihre Tätigkeiten zu entsagen. Vielmehr sollte er sie dazu führen, die Ergebnisse ihres Tuns dem Herrn zu opfern, in Klammer Karma Yoga. Vers 30. Deshalb weihe mir all dein Handeln in dem Wissen, dass ich der höchste Kontrollierende bin, und sei frei von dem Verlangen nach Gewinn und dem Klagen um Verlust. Kämpfe und erfülle deine Aufgabe, in Klammer Svadharma. Vers 31. Wer seine Aufgaben entsprechend meiner Unterweisungen vertrauensvoll ausführt und frei ist von Neid, den befreie ich von den Fesseln des fruchtbringenden Tuns. Vers 32. Wer jedoch neidisch ist und diese Lehre missachtet, beraubt sich selbst allen Wissens. So getäuscht von Unwissenheit verfehlt er das Ziel menschlichen Lebens und ruiniert sich selbst. Vers 33. Selbst jemand, der im Wissen gründet, handelt entsprechend seiner Natur und folgt seinen sowohl guten als auch schlechten Neigungen. So wird ein jeder, der unter dem Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen aktiv ist, gebunden. Selbst die Furcht vor negativen Reaktionen wird sein Handeln nicht aufhalten. Vers 34. Die Sinne empfinden sowohl Anziehung als auch Abneigung gegenüber ihren Objekten. Man sollte jedoch versuchen, sich nicht ihrer Herrschaft und ihren Launen zu unterwerfen. Denn dies ist ein großes Hindernis auf dem Pfad zur Selbstverwirklichung. Vers 35. Es ist besser, sein eigenes Dharma in Klammer Pflichten, wenn auch unvollkommen auszuführen, als die Pflichten eines anderen fehlerlos zu erfüllen. Selbst wenn man bei der Erfüllung seiner Aufgaben getötet wird, ist dies glücksverheißend, denn es ist gefährlich, dem Pfad eines anderen zu folgen. Erläuterung. Reine Hingabe zum höchsten Herrn, der jenseits unserer Sinnenwahrnehmung existiert, in Klammer Adokshaya, ist die ewige, vollkommene, erfüllende und natürliche Beziehung des individuellen Lebewesens, in Klammer Atma. Selbst wenn die Handlungsweisen äußerlich abscheulich erscheint, jedoch im Einklang mit dem Höchsten ist und frei ist von Egoismus und Machtstreben, ist sie vollkommen. Solches Handeln steht weitaus höher als das Ausführen humanistischer Bemühungen, die von den weltlichen Menschen hochgeschätzt werden, welche jedoch immer von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, in Klammer Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit, bedingt sind. Unter der Führung heiliger Persönlichkeiten, in Klammer Sadhus, kann jemand wirkliches spirituelles Leben praktizieren und wird keinen Mangel erfahren, selbst wenn der Tod erscheint. Wenn man jedoch der Eingebung, die aus den Erscheinungsweisen geboren wird, folgt und sogenannten guten Tätigkeiten nachgeht, verliert man die Sicht zum Absoluten und verfängt sich wieder in der leidvollen Welt, in Klammer Dvitiyabhinavesa. Das Vertieftsein in ein äußeres Objekt und das Vergessen des höchsten Herrn. Solches Handeln ist Bayava. Es führt einfach nur zu Furcht und Verderben. In Klammer Bhagavatam 11.2.37. Wenn das Lebewesen durch die illusionierende Energie des Herrn in Klammer Maya seine wesensgemäße Identität vergisst, dann verirrt es sich in seiner äußeren Manifestation. Es hält sich fälschlich für das falsche Ich, in Klammer Ich-Zentriertheit, Ankara, und identifiziert den Körper mit sich selbst. Wenn man dadurch seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf weltliche Objekte richtet, beginnt man sich zu fürchten, sei es nun aus Angst vor dem Verlust seiner Freunde, der Familie, der Besitztümer oder seines Lebens. Daher wird ein Mensch, der wirkliches Unterscheidungsvermögen besitzt, sich vollkommen dem höchsten Herrn widmen. Er versteht, dass ein Guru, in Klammer göttlicher Lehrer, den höchsten Herrn repräsentiert, da er sein Vertrauter ist. Vers 36. Arjuna fragte: O Nachkomme der Vrishni-Dynastie, durch was wird man trotz Widerwillen getrieben, sündhaft zu handeln? Vers 37. Der höchste Herr antwortete: Es ist die Lust allein, die aus der Leidenschaft geboren wird, die ein Lebewesen dazu treibt, sinnvoll zu handeln. Die Lust ist die Ursache für eigensüchtigen Sinnengenuss, und sobald sie nicht erfüllt wird, verwandelt sie sich in Ärger und Zorn. Sie ist unersättlich und unser größter Feind in dieser Welt. Vers 38. Wie der Rauch das Feuer verhüllt, der Staub einen Spiegel bedeckt und der Mutterleib den Embryo umschließt, so beeinflusst die Lust das Bewusstsein des Lebewesens, entsprechend den Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Vers 39. O Arjuna, die Lust ist der ewige Feind des Lebewesens und kann selbst das Bewusstsein eines Menschen beeinflussen, der Unterscheidungsvermögen besitzt. Sie kann niemals befriedigt werden und ist unersättlich wie ein loderndes Feuer. Vers 40. Die Sinne, der Geist und die Intelligenz sind der Aufenthaltsort dieser Lust. Sie verwirrt und verschleiert das Bewusstsein des Lebewesens. Vers 41. O Edelster der Bharatas, bezwinge zuerst die Lust, indem du deine Sinne kontrollierst. Vernichte dieses Symbol der Sünde, sie ist die Zerstörerin von Gyan, in Klammer Wissen vom Selbst, und Vigyan, in Klammer Wissen von der Beziehung zum höchsten Herrn. Vers 42. Die Sinne sind ihren Objekten überlegen. Der Geist steht über den Sinnen und die Intelligenz steht über dem Geist. Die Seele, in Klammer Atma, befindet sich jedoch noch über der Intelligenz. Vers 43. O starkarmiger Arjuna, dieses Wissen, dass die Seele transzendental zur Intelligenz ist, befähigt dich, deinen Geist mit entschlossener Intelligenz zu kontrollieren und den unersättlichen Feind, die Lust, zu bezwingen. Ende des dritten Kapitels der Bhagavad Gita.